Hallo, hallo, das ist eine Sonderfolge.
Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.
Wundert euch also nicht, wenn ihr uns schon am Freitag in eurem Feed seht. Das hat einen ganz, ganz einfachen Grund, denn diese Woche ist The 50 auf Amazon Prime gestartet und wir wollten unbedingt darüber reden. Aber wir waren schon relativ sicher, in der Folge, die morgen, also unserer regulären Folge, die morgen erscheint, am Samstag, da kriegen wir es nicht unter. Also sind wir jetzt hier.
Falls ihr euch fragt, was zur Hölle ist The 50, das habt ihr bestimmt alle auf Instagram gesehen, weil bestimmt alle von euch mindestens einer Trash-TV-Persönlichkeit auf Instagram folgt, wenn ihr Instagram habt. Und die hatten alle dieses merkwürdige Profilbild mit dem Löwenkopf, wo ja alle gerätselt haben, was ist da los, was ist da los. Dann wussten wir irgendwann, okay, das ist los, die machen alle bei The 50 mit und das ist eine Show, da ist so ein Löwenkopf dabei.
Genau, also sagen wir mal so, da haben sich irgendwelche findigen TV-Persönlichkeiten überlegt, wie kriegen wir Squid Game ins deutsche Fernsehen, ohne die Squid Game-Lizenz zu kaufen und ohne Menschen umzubringen. Und rausgekommen ist The 50.
Und obwohl keine Menschen umgebracht werden, ist es dennoch sehr unterhaltsam.
Muss man sagen, was sicherlich auch am Cast liegt, weil so einen großen Cast, den gab es im deutschen Fernsehen noch nie, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich glaube, das ist aber tatsächlich ein US-Format. Also ich glaube, das hat Deutschland nicht erfunden.
Und dennoch gab es das in Deutschland noch nie.
Das stimmt, das stimmt. 50 Leute sind dabei, 50 Leute, die wir aus dem Fernsehen kennen. Die werden wir natürlich jetzt nicht alle aufzählen. Aber es sind, also es ist wirklich alles dabei, von so altbekannten Gesichtern wie Jenny Elvers über Matthias Mangiapane hin zu unseren Dating-Trash-TV-Sternchen wie Paco, Yasin, Paulina, Jill. Und dann auch so DSDS-Leute wie Menderes. Oder der Ludolf-Typ, also ganz, ganz wild. TikTok-Stars sind dabei.
Die wir teilweise nicht kannten, die wir jetzt aber kennen.
Genau. Ne? Oder zum Beispiel auch Anna, die bei Too Hot to Handle dabei war, die ja auch im Dating-TV an sich stattfindet, aber halt nicht in unseren RTL-Formaten.
Genau. Also das ist eine wilde Mischung, aber eine gute Mischung, sagen wir jetzt nach den ersten 4 Folgen. Das ist nämlich auch ein Punkt, warum wir eine Sonderfolge machen, weil also Prime macht eine merkwürdige Ausstrahlung. Es gibt, glaube ich, 16 Folgen, die werden aber an 4 Sendeterminen a 4 Folgen rausgehauen. Das heißt, letzten Montag kamen einfach 4 Folgen raus und nächsten Montag kommen schon wieder 4 Folgen raus. Also da weiß man immer nicht, wie man das unterbringt. Wir bringen es jetzt heute diese Sonderfolge unter und die ersten 4 Folgen waren Fuego.
Ja, würde ich auch so sagen. Erst dachte ich, was für eine Scheiße hier, dass 4 Folgen direkt auf einmal kommen und dachte, wie sollen wir das denn schaffen? Aber wir haben sie direkt am Stück gebingewatcht und es kam zumindest mir überhaupt nicht lang vor. Es ging dann doch sehr im Flug vorbei und ich war eigentlich durchgehend konzentriert, was ich ansonsten bei so einer langen Fernsehzeit selten habe.
Das stimmt, also weil es auch sehr abwechslungsreich war. Erstmal kamen die da alle angefahren, das wurde auch, fand ich, nicht unnötig in die Länge gezogen. Die wurden alle in dieses Schloss reingefahren.
In Frankreich.
Und ja, einer, über den wir natürlich einmal reden können bei dieser Begrüßung, weil er direkt in die Vollen gegangen ist und auch recht schnell wieder weg war, ist Erik Sindermann, Dr. Sintzen.
Dessen Instagram-Account auch ein Phänomen für sich ist, aber da gehen wir natürlich heute jetzt nicht drauf ein. Erik Sindermann hat wahrscheinlich wirklich einfach gedacht, scheiße, hier sind 49 andere Menschen, ich brauche irgendwie meine Sendezeit. Und hat dann einfach mal angefangen rumzupöbeln auf eine sehr unangenehme und penetrante Art und Weise, die auch die Leute vor Ort sehr nervig fanden. Und zwar nicht nur Danny Büchner, die er direkt angegriffen hat.
Und Sam Dillon. Er hat mit Sam angefangen, dann ist er zu Danny Büchner übergeschwenkt.
Genau, sondern ich glaube auch alle anderen Anwesenden fanden das unfassbar nervig. Und ja, was soll ich sagen, mir ging es auch so.
Mir ging es auch unfassbar auf die Nerven. Mir ist aber in dem Moment aufgefallen, dass es Danny Büchner unfassbar gut tut, einen Erik Sindermann mit im Format zu haben, weil sie ungleich sympathischer wirkt.
Ja, das stimmt.
Also Danny Büchner bräuchte in jedem Format einen Erik Sindermann.
Ja, und also ich fand es auch ein bisschen überraschend, dass sie auch tatsächlich eher versucht hat, dem aus dem Weg zu gehen und halt sich nicht direkt mit in diese Konfrontation zu stürzen. Und ja, da war dann halt quasi ihr Pluspunkt, also im Sinne von Sympathie-Pluspunkt, dass Erik Sindermann halt dann einfach ihre Grenzen ignoriert hat und ihr trotzdem weiterhin auf den Sack ging und man dann halt wirklich einfach Mitleid mit Dani Büchner haben konnte.
Ja, man muss auch sagen, vielleicht ist es auch irgendwie eine Erfahrung. Sie ist jetzt seit inzwischen fast 10 Jahren im Fernsehen. Irgendwann stellen sich da doch Erfahrungswerte ein, auf die man dann vielleicht auch mal hört in den Situationen.
Ja, und vielleicht hat sie auch wirklich einfach keinen Bock drauf, jetzt in einem neuen Format, nachdem sie ja länger nicht mehr irgendwo war, direkt wieder so in so eine Krawallsituation zu kommen und will sich vielleicht auch einfach mal anders präsentieren.
Bei der Begrüßung. Es war ja wirklich noch das Begrüßungssetting, in dem Erik Sindermann da auf zwei Leute losgegangen ist. Also das war von vorne bis hinten unclever.
Wer sich treu geblieben ist, war Cosimo. Der hat uns nicht enttäuscht, keine Minute in diesem Format. Der ist nämlich auch kurz nach der Begrüßung, als sie dann alle am Buffet waren, nackt in den Pool gesprungen.
Genau. Und manche böse Zungen haben behauptet, das sei auch für Sendezeit. Mag sein, ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass Cosimo einfach grundsätzlich gerne nackt in Pools springt.
Ja, das hat er doch bei Reality Backpackers auch gemacht. Da ist er doch auch nackt ins Meer gelaufen und dann wie so eine süße kleine Robbe im Sand rumgerobbt, weil er seine Klamotten nicht parat hatte.
Das ist sein Ding.
Ja. Dann gab es auch schon direkt das erste Spiel, und zwar das erste Arena-Spiel.
Die Arena-Spiele sind die Spiele, in denen tatsächlich KandidatInnen rausfliegen können. Und das erste Arena-Spiel war sowas ähnliches wie Völkerball, hätte ich jetzt gesagt.
Genau, alle 50 Teilnehmenden standen auf einem Spielfeld und um die herum waren vier Türme, auf denen eben ja quasi die Friends von dem Löwengastgeber mit ihren anderen Tiermasken standen. Ein Hase oder wie Cosimo sagt, ein Esel und noch andere Tiere und haben mit so farbigen Bällen auf die Leute geschossen oder geworfen. Und wenn man getroffen wurde, hatte man halt auch so eine Farbspur und war dann quasi raus, war dann aber nicht direkt raus aus der Show, sondern man war erstmal quasi zum Abschuss freigegeben und die dann eben drin blieben, durften am Ende aus den 15 rausgewählten, fünf Leute wählen, die aber drin bleiben sollten. Genau, also es mussten am Ende nur 10 wirklich gehen.
Genau, die konnten gesichert werden. Jeder von den Siegern, in Anführungszeichen, hatte eben 5 Stimmen zum Sichern. Und wer am Ende die meisten Stimmen hatte, die 5 mit den meisten Stimmen, durften dann eben in der Show bleiben. Und das war dann eben schon ein ganz guter Forecast, auf was wir dann später noch sehen sollten. Kurz zum Spiel. Wie fandst du das Spiel?
Unterhaltsam? Ich fand's gut. Ich hätte es wirklich gern gemacht. 10 von 10.
Ich auch. 10 von 10. Gut, haben wir geklärt. Es sind tatsächlich 10 KandidatInnen dann, 15 KandidatInnen abgeworfen worden. Von denen wurden dann 5 gerettet. Und zwar Matthias Mangiapane, Tobi Wegner, Jenny Elvers, Menderes und Nico Schwanz.
10 wurden demnach rausgewählt. Bei manchen fand ich es jetzt gar nicht so schade, weil die hat man irgendwie schon ganz oft gesehen oder von denen hätte ich mir jetzt in dem Format auch gar nicht mal so viel versprochen, wie zum Beispiel Cora Schumacher oder Patricia Blanco. Bei manchen fand ich es deutlich schader. Na, eigentlich nur bei einer, Georgina Fleur. Die hätte ich gern noch länger gesehen.
Die hätte ich auch wirklich gern gesehen und war auch sehr überrascht, dass sie gegen Nico Schwanz verloren hat, weil...
Ja, mit einer Stimme aber auch nur.
Ja, also man hat halt beide schon oft gesehen und Georgina hätte ich es irgendwie mehr gegönnt, weil ich die lange nicht gesehen habe. Und Nico Schwanz habe ich, glaube ich, noch länger nicht gesehen. Aber ich glaube, der ist halt auch super, super auserzählt. Also ich habe ja mal mit ihm in der gleichen Stadt gewohnt auch. Nico Schwanz ist ja eine Jenaer Friseurlegende.
Aha.
Eine Kommilitonin von mir hatte eine Wohnung überhalb seines Friseursalons. Ich habe ihn da niemals jemandem die Haare schneiden sehen.
Vielleicht war er da schon ein Star.
Ja, er war da ja schon Mr. Germany und auch in irgendeiner Show drin gewesen, glaube ich.
Ja, okay.
Aber ja, nebenbei hat er immer noch seinen Friseursalon.
Hat er den immer noch?
Nein, der hat zugemacht, noch während ich da studiert habe, glaube ich.
Schade.
Oder kurz danach. Also wie gesagt, ich bin Nico Schwanz eigentlich überdrüssig, aber ja, ich durfte die Entscheidung nicht fällen, sondern Nico Schwanz Bros.
Wo sich hingegen alle einig waren, war, dass Erik Sindermann fliegt. Da hat gerade mal eine Person für ihn gestimmt. Ich glaube, das war Ehrenmann Rius, a.k.a. Marius,
ja.
Der das, glaube ich, einfach witzig fand, das ganze Drama.
Ja, ich glaube, vielleicht kannten die sich ja auch
vielleicht
vorher.
Auch das,
ich
ja.
will das gar nicht ausschließen, weil ich beide jetzt so auf Instagram nicht so aktiv verfolge. Ich kann mir aber vorstellen, dass die sich bei einem Berlin-Besuch möglicherweise mal getroffen haben.
Das ist natürlich möglich. 10 Leute haben dann also die Villa direkt verlassen. Für manche war das ganz schlimm und dramatisch, zum Beispiel eben für Erik und für Giselle Oppermann, die ja auch sehr lange nicht stattgefunden hat im Fernsehen und jetzt wieder. Die haben wir übrigens letztens beim Einkaufen gesehen.
Oh ja, das war aufregend.
Ja.
Ich habe sie nicht gesehen.
Ja, ich schon. Sie sah sehr gestresst aus. Aber einkaufen halt, ne? Naja, und dann waren die anderen halt eben raus. Damit waren es dann nur noch 40 Leute in diesem Spiel und dann wurden erstmal die Zimmer verteilt.
Genau. Die Suche war dann halt auch so, dass sich natürlich wie immer bei sowas dann die KandidatInnen dann auf die besten Betten stürzen. Jetzt gab es aber gar nicht so wirklich beste Betten, sondern es war eher so Schullandheim-mäßig. Wer ist denn zusammen in einem Zimmer? Und natürlich hat sich dann gleich so eine Bro-Gang gefunden, die da sich so ein Achterzimmer geschnappt hat.
Ja, mit unter anderem Yasin, Paco und so weiter und so weiter. Serkan auch dabei. Ich habe nicht ganz verstanden, warum Serkan jetzt so ein Problem mit Philipp hat. Die waren doch mal richtig Best Buddies, ne? Hat er ihn nicht sogar begleitet als Dschungelbegleitung, als Philipp im Dschungelkönig wurde?
Die haben sehr viel Content zusammen gemacht und ich kann dir einfach nicht sagen, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Überhaupt hat mich ganz oft verwirrt, warum jetzt welche Person, die wir da eigentlich glauben zu kennen, wie zu einer anderen Person steht.
Das fand ich auch so krass. Gerade von diesen 50 Leuten waren so viele dabei, die halt eine Vorgeschichte miteinander hatten. Allein jetzt das mit Paulina, Yasin und Tommy, das wurde da ja gar nicht besprochen. Das fand ja da noch gar nicht statt. Aber wir wissen ja, was da alles passiert ist. Ich war sehr verwundert, dass Yasin und Paulina sich so gut verstanden haben und auch andauernd nebeneinander saßen.
Mhm. Oder halt, dass irgendwie Eva und Chris, die ja eigentlich in meiner Welt eine relativ unschöne Auseinandersetzungen auch nach der Trennung noch über Instagram hatten, da jetzt irgendwie so Best Buddies sind und auch Spiele zusammen spielen. Also das hat sich mir nicht alles erschlossen und natürlich wissen wir auch, dass die natürlich auch außerhalb von Instagram miteinander kommunizieren. Das wissen wir oder kriegen wir immer dann mit, wenn irgendwelche WhatsApp-Chats illegalerweise veröffentlicht werden. Aber ja.
Ich fand es auch super interessant, wie anders manche Leute gewirkt haben, einfach dadurch, dass sie jetzt halt einer oder eine von vielen waren, zum Beispiel Jill, die wir ja auch aus unseren Dating-Formaten kennen, die da halt immer super selbstbewusst wirkt, auch immer recht schnell aneckt durch, ja, ihre Ich-nehme-was-ich-will-Art. Und bei The 50 ist sie ein kleines Mäuschen so gefühlt, ne? Und ja, findet halt auch irgendwie fast gar nicht statt, weil es einfach so viele sind. Und das finde ich aber auch gut an der Show, dass es halt so abwechslungsreich ist mit diesem ganzen Chaos.
Ja, und neuen Leuten, die wir auch kennenlernen, wie eben Ehren Manrius, den du schon angesprochen hast, den ich tatsächlich von einigen Videos tatsächlich schon von TikTok kannte, aber halt Leon Content, mein Leben lang noch nie gehört, hat wahrscheinlich 3 Milliarden Follower, habe ich aber noch nicht gehört, weil das nicht meine Bubble ist.
Ehren Manrius wurde dann auch direkt in das erste Jackpot-Spiel gewählt, beziehungsweise wurde eben von der Produktion ausgewählt.
Vom Fuchs.
Vom Löwen?
Nee.
Ach nee, das war Fuchs, das Fuchsspiel, stimmt.
Genau, der Fuchs ging rum und hat sich dann den Ehrenmann geschnappt.
Ja, genau, das sind dann immer so Spiele, die einmal am Tag irgendwie stattfinden, wo immer eine einzelne Person um 5.000 Euro quasi ein Spiel spielen muss und entweder gewinnt sie zusätzlich 5.000 Euro oder sie verliert 5.000 Euro. Ehrenmann Rius musste, ich glaube, es hieß Deine Mutter spielen.
Ein sehr schönes Spiel, bei dem eben 5 Muttern von langen Schrauben gelöst werden mussten und zwar schneller, als es der Fuchs auf der anderen Seite getan hat. Und Ehren Manrius hatte eben eine Top-Taktik. Er hat beide Hände benutzt. Ich finde es fantastisch, dass der Fuchs nicht auf diese Idee gekommen ist. Was ist los mit dem Fuchs?
Ich glaube, der hat sich auch ein bisschen geärgert. Wobei ich manchmal auch dachte, lässt er den jetzt vielleicht auch gewinnen? Aber ich glaube, bei dem Spiel eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Da geht es ja wirklich um bares Geld, ne?
Ja.
Also, ja. Ich würde niemanden gewinnen lassen. Ich fand das Spiel trotzdem gut. Ich habe dem eine 7 von 10 gegeben. Ehren Manrius fand das Spiel auch gut, er hat nämlich gewonnen und der Jackpot ist von 50.000 auf 55.000 angewachsen.
Ich habe auch 7 von 10 gegeben. Ich hätte an sich schon Bock auf das Spiel, aber ich glaube, der Druck, der da auf einem lastet, ist schon enorm. Vielleicht nicht direkt beim allerersten Mal, aber später hatte ja Paulina dann das Fuchsspiel gehabt und
sie hatte das beschissenste Fuchsspiel
aller
Zeiten.
Sie hatte wirklich ein beschissenes Fuchsspiel und ich glaube, der Druck, den du dann da empfindest, sie hat dann ja auch geweint, weil sie es eben nicht geschafft hat, den würde ich halt schon nicht gerne haben, diesen Druck.
Ja, vor allem, weil, also bei ihr, finde ich, hatte das Fuchsspiel auch nicht viel mit Können zu tun. Ja. Das ist halt, man musste so auf einem Brett Kugeln in Löcher balancieren und zwar ging es dann nicht mal darum, schneller als der Fuchs zu sein, weil am Ende haben es ja beide nicht geschafft, sondern bei ihr ist einfach nur die Zeit abgelaufen.
Ja, das war
also
schon echt fies.
Das war halt super, super krass. Also, boah, also auf das Spiel 1 von 10, minus 4 von 10 hätte ich dir am liebsten gegeben, aber hätte ich gar keinen Bock gehabt und dass sie es verloren hat, war halt super schade, weil natürlich hätte man sich irgendwie ein cooles Fuchsspiel gewünscht.
Ja, voll. Es gab dann auch noch ein Gruppenspiel, das war halt auch noch so zwischen den ganzen anderen Spielen, das finde ich halt auch so cool, dass es so viele verschiedene Spiele gibt, die halt auch vom Konzept her ganz unterschiedlich sind, wie mit dem Fuchsspiel, Arenaspiel, jetzt das Gruppenspiel. Bei dem Gruppenspiel mussten alle 40 Teilnehmenden sich alphabetisch aufstellen, eben alphabetisch sortiert nach ihrem Vornamen, und hatten dafür, glaube ich, 3 Minuten Zeit. Erst war das ein Riesenchaos, weil alle durcheinander gerufen haben, bis dann Philipp sich da irgendwo auf den Tisch gestellt hat und gesagt, so, wir machen das jetzt so und so. Und dann haben sie es auch geschafft. Ich hätte das auch ganz gerne gemacht, muss ich sagen.
Ja, ich fand's langweilig. Ich fand's super, super langweilig. Ich habe 2 von 10 gegeben, aber ich hätte da schon mitgemacht. Aber so.
Fandst du es dann wohl spannender, dass Yasin eben Yasin Sachen gemacht hat und sich erst betrunken hat und den Tornado gemacht hat und dann an Jenny Elvers rumgeknabbert hat?
Das fand ich schon sehr unterhaltsam. Auch wenn mich an diesem Format wieder stört, dass es wenig bis keine fest installierten Kameras gibt, sondern immer Teams da rumlaufen und dann eben diese Szenen abfilmen und man immer das Geschmäckle hat. Also bei fest installierten Kameras, glaube ich, vergisst man sie. Bei rumlaufenden Kameraleuten, glaube ich, vergisst man das nicht so leicht und overacted dann vielleicht in einigen Szenen.
Das hat man ja auch bei Erik Sinnermann ganz, ganz krass gemerkt, dass sobald die Kamera bei ihm war, hat er halt angefangen mit irgendwem, ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war, so ein total unauthentisches Gespräch anzufangen, von wegen, wie Fake-Freundschaften in diesem Trash-TV-Business sind. Und man hat halt einfach gemerkt, wie krass das jetzt für die Kamera inszeniert ist.
Ja, manche Leute können das besser. Manche Leute können es schlechter. Yasin hat sich einfach für seine normale Taktik entschieden und hat mit jemandem rumgemacht. Jenny Elvers hat sich gerne bereit erklärt, wenn so gut aussehender Mann wie Yasin ankommt. Wer würde da auch Nein sagen?
Ich finde es halt schon echt witzig, weil ich meine, ich hätte jetzt, wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich sicherlich gesagt, ja, auf jeden Fall wird Yasin da mit irgendeiner Frau was haben, aber ich hätte halt nicht auf Jenny Elvers getippt.
Hätte ich auch nicht drauf getippt.
Ist auf jeden Fall eine angenehme Überraschung.
Ja. Insgesamt hat das ja Ganze sowas, so eine Mischung von Klassenfahrt und Klassentreffen, auch wie die da beim Abendessen immer in einem völlig überfüllten, irgendwie super quergestellten, engen Raum sind, weil die halt 40 Leute sind und selbst in diesem Schloss kein Raum groß genug für 40 Leute zu sein scheint.
Ja, ich war auch erst etwas irritiert davon, wie schnell die Leute rausgeflogen sind und dann halt auch gerade wie zum Beispiel Leute wie Georgina Fleur oder Jasmin Herren, die ja vermutlich auch eine hohe Gage bekommen und dann aber irgendwie nicht mal 5 Minuten Sendezeit haben. Also finde ich auch einfach aus finanziellen Gesichtspunkten irritierend einfach.
Vielleicht ist aber auch eine Staffelgage, wissen wir natürlich nicht.
Ja, ne? Das kann natürlich auch sein. Und letztendlich ist es ja auch total sinnvoll, weil es so viele Menschen sind, dass man sich sonst gar nicht auf die alle konzentrieren kann. Es gab dann auch schon in der 3. Folge das 2. Arenaspiel. Da haben sie dann Stopptanzen gemacht.
So richtig schönes Kinderspiel. Da hat man wieder gemerkt, ach ja, stimmt, sie wollen ja Squid Game machen. Ja.
Aber das macht halt so Spaß. Ja. Das macht auch so viel mehr Spaß als halt irgendwie diese Are You The One Spiele oder so.
Ja, total. Das stimmt schon.
Ja, also da hätte ich auch 10 von 10 gerne mitgemacht.
6 von 10 habe ich. Ich bin in Stopptanz nicht gut. Ich bin da tatsächlich so wie, keine Ahnung, hast du mal ein MRT gemacht?
Nee.
Im MRT kommst du rein und dann wird immer gesagt, du darfst dich nicht bewegen und du darfst die Augen nicht öffnen. Oh mein Gott. Und dann irgendwie so 10 Minuten. Und ich hasse das, weil immer, wenn mir jemand sagt, ich darf die Augen nicht öffnen, dann habe ich das Gefühl, ich kann die Augen nicht geschlossen halten.
Ja, das habe ich mit dem Atmen, ja. Wenn ich bei meiner Kosmetikerin bin und sie mit so einem Sauerstoffgerät, also kein Sauerstoffgerät, sondern so ein kleiner Puster an meine Haut kommt, dann atme ich immer genau in dem Moment ein, wenn sie damit nah an meiner Nase ist.
Also würden wir beim Stopptanz einfach, sobald die Musik aufhört zu spielen, beide richtig wild lostanzen.
Ja, wahrscheinlich würden wir das nicht gut machen.
Also 6 von 10 bei mir, bei dir trotzdem 10 von 10, weil du den Fun am Spiel in den Vordergrund stellst. Ja.
5 Paare haben es nicht geschafft, also 10 Leute insgesamt. Und von diesen 10 Leuten durften nur 3 bleiben. Und da ist dann schon richtig die Taktik mit reingekommen, dass dann die Gangs, vor allem diese Bro-Gang, alle anderen irgendwie beeinflussen wollte, damit deren Leute, und zwar vor allem Chris,
drin, und Eva, die ja irgendwie mit da dranhängt.
Genau, Chris und Eva dann drinbleiben durften. Ansonsten durfte Leon noch mit den meisten Stimmen drinbleiben. Der hat, glaube ich, einfach den Babybonus irgendwie auch.
Ja, ich glaube auch, dass der eben in dieser anderen Gang, sie wird sehr despektierlich die Gang der alten Frauen genannt oder so ähnlich. Ich habe es mir so gemerkt. Also irgendwie, das hat die Bro-Gang, glaube ich, so genannt.
Ja, okay.
Das ist halt die Gang um Jenny Elvers
und Julia Siegel,
die beide irgendwie Narren an Leon gefressen haben. Und uns kommt er auch sehr sympathisch rüber. Also gut, dass er weiter bleibt.
Ja, voll. Aber ich glaube, er hat wirklich noch diesen Welpenschutz, weil er halt auch, glaube ich, der Jüngste ist oder einer der Jüngsten. Und er auch sehr traurig war, dass er überhaupt aus diesem Stopptanzen mhm. rausgeflogen ist.
Ist ja auch seine Schuld gewesen. Er hat quasi ja. Jill in den Abgrund gerissen, seine Tanzpartnerin, die dann wiederum nicht gerettet werden konnte und tatsächlich nach 1,5 Minuten Sendezeit die Show verlassen musste, was ich auch schade fand.
Ich auch. Was ich aber auch noch ein bisschen trauriger fand, war, dass Paul Janke bei diesem Spiel auch rausgeflogen ist und er hat nur 2 Stimmen bekommen, obwohl er sich ja auch mit ganz vielen dort richtig gut verstanden hat. Mhm. Zum Beispiel auch Serkan, der den ja eigentlich über alles liebt.
Finde ich super krass. Also vielleicht ja. gibt es da ja auch noch ein Beef mit Paul, wissen wir nicht. Weil Paul hat sich ja auch weiterhin gut mit Philipp verstanden. Wir wissen da nicht, wie ice cold Serkan da ist. Wir wissen, dass er
ist sehr ice cold.
In einem Spiel, in einer Spielshow, und das ist eine Spielshow, durchaus auch über Spielleichen gehen würde, da ja hier nicht wirklich jemand umgebracht wird, gibt es keine echten Leichen, aber ich glaube, dass Serkan halt in solchen Spielshows wirklich unangenehm ist.
Also ich muss auch sagen, wenn ich bei so einer Show dabei wäre, wo Serkan auch dabei ist, ich hätte ein richtig ungutes Gefühl, weil ich einfach nicht wüsste, wie ich mich ihm gegenüber verhalten soll, weil ich glaube, es ist egal, ob du halt dich mit ihm gut stellst oder nicht gut stellst, früher oder später wird er dir ein Messer in den Rücken
rammen. Genau, aber natürlich würde ich mich mit ihm gut stellen, damit er mir später das Messer in den Rücken rammt, ja. beziehungsweise ich ihm es dann in den Rücken, also.
Oder du versuchst halt, bevor sich die Gangs gebildet haben oder wenn sie gerade anfangen, sich zu bilden, eine Gegengang gegen Serkan zu bilden.
Aber er hat schon so viel gewonnen.
Ja.
Ich glaube, dass sich viele an ihn dranhängen würden. Das heißt, es wäre erstmal gut, sich mit ihm gut zu stellen und dann muss man halt über Leistung überzeugen und ihn dann irgendwie rauskicken. In dem Moment, wo die Gang noch zusammen ist, dann aber versuchen, dass er in einem Spiel verkackt und nicht gerettet werden kann oder irgendwie sowas.
Ja, das ist halt aber der Trick, er verkackt aber halt nie bei den Spielen. Das ist
Nee. Ich glaube, der muss schon ab und an mal auch gerettet werden. Ich glaube nicht, dass Serkan in den Spielen so gut ist. Da kann man die Leute gut um sich scharren. So ein Volkstribun.
Also aktuell glaube ich, dass er das gewinnen wird, einfach weil er halt irgendwie gefühlt alles gewinnt.
Mhm. Ja, genau. Also, ja, es braucht halt jemanden, der ihm ebenbürtig ist. Ne?
Ja. Siehst du da gerade noch jemanden?
Nee, ich hätte Philipp gesehen, aber der ist nicht so der Menschenfänger, wie ich dachte.
Und der ist ja tatsächlich auch beim Stopptanzen rausgeflogen.
Genau, eben. Ja. Zusammen mit Paul hat er getanzt. Das war süß.
Und Serkan hat ihm dann noch einen Spruch gedrückt.
Wer auch rausgefallen ist, sind hier Gary und Jasmin. Das sind die beiden, die wir aus dem Internet kennen.
Und Jasmin kennen wir ja auch von Bachelor in Paradise.
Genau. Und dann ging es eigentlich mit dieser Klassenfahrt-Atmosphäre weiter. Mir in Erinnerung geblieben ist noch, dass Yasin Ehrenmanrius mit Salatsoße gefüttert hat. Das war.
Ja, und dann haben Cosimo und Ehrenmanrius ihre tiefe, tiefe Freundschaft gefunden, was ich wirklich sehr süß und amüsant fand. Sind dann auch nur in Unterhose bekleidet zu dem 3. Arena-Spiel gegangen. Da gab es dann so einen roten Balken in der Mitte der Halle und die eine Seite hatte so ein schwarzes Schild und die andere ein weißes Schild. Das Problem war, dass nur wir als Zuschauende gesehen haben, welche die weiße und welche die schwarze Seite war. Und die anderen haben dann halt immer gesagt bekommen, schwarz, und mussten dann quasi aus der Erinnerung heraus die schwarze Seite wählen. Aber wenn du das halt irgendwie 15 Mal gemacht hast, verlierst du natürlich schon so ein bisschen die Orientierung und wirst unsicher und denkst dir, war das jetzt schwarz oder war das jetzt schwarz?
Ja, und das zweite Problem bei dieser Aufgabe ist ja auch, dass die ja dann immer sagen, schwarz, weiß. Und das eigentlich immer alternierend läuft. Und irgendwann sagt dann aber dieser Sprecher die Farbe, wo du schon stehst. Und dann zuckt man aber, weil man ja darauf erpicht ist. Wahrscheinlich darf man ja auch nicht zu lange zögern. Und dann zuckt man, ist halb drüben und dann ist man raus.
8 Leute sind hier rausgeflogen. Und von denen durften wieder nur 3 bleiben.
Raus sind unter anderem die beiden Legats.
Das hat dich ja schon ein bisschen gefreut, ne?
Das hat mich schon ein bisschen gefreut. Ich wollte nicht, dass die gewinnen. Also ich kann dir auch gar nicht sagen, warum. Irgendwie fand ich Thorsten Legert in seinem Dschungelauftritt ja auch durchaus unterhaltsam. Aber irgendwie wollte ich nicht, dass die gewinnen.
Ja, man hat ja manchmal einfach so seine Lieblinge. Ich war sehr traurig, dass Menderes gegangen wurde.
Der war aber jetzt schon zum 2. Mal auf der Abschlussliste, ne?
Ja, das stimmt. Beim 1. Mal wurde er gerettet, jetzt leider nicht mehr. Und er sieht halt immer so traurig aus. Mhm.
Immer.
Ja. Es tut mir echt immer richtig leid. Ansonsten ist irgend so ein Rainer rausgeflogen und Kate Melan, die auch noch vorher Stress mit Sam hatte. Der war dann ganz traurig, dass er das jetzt mit ihr nicht mehr klären konnte, weil sie sind ja eigentlich BFF. Aber wer ist geblieben? Paco natürlich, Gangmitglied, also Bro-Gangmitglied.
Michelle, die sich ja auch immer gern an die Bro-Gangs ranhängt.
Und Julia Siegel.
Genau, auch Julia Siegel durfte bleiben. Die ist ja irgendwie in 2 Gangs so ein bisschen mit drin.
Ja, und also sie ist ja Ich glaube, um sie wäre es auch einfach schade gewesen.
Ja, sie ist die Grande Dame.
Genau. Nachdem dann eigentlich ja auch nur eine Frau mit Kate rausgeflogen ist, haben die anderen aber trotzdem ein Gefühl dafür bekommen, dass diese Bro-Gang irgendwie immer stärker wird, weil die sich auch immer saved. Mhm. Und daraufhin haben die Frauen unter Anführung von Cecilia beschlossen, dass sie jetzt auch eine Frauenallianz bilden müssen. Und lustigerweise haben sich davon die Männer dann richtig krass angegriffen gefühlt, obwohl sie ja schon die ganze Zeit das Gleiche gemacht haben, in der Mehrheit auch noch.
Ja, hier sieht man wieder, dass Trash-TV auch nur ein Abbild unserer Gesellschaft ist. Da ist es ja auch so, dass Männer quasi sich immer zusammenschließen und Frauen klein halten. Und wenn Frauen da mal so ein bisschen sagen, wir machen das jetzt auch.
Wir machen genau das Gleiche, was ihr macht.
Wir machen genau das Gleiche. Dann heißt es wieder, oh ja, wir Männer, wir brauchen auch mal einen Männertag. Wann ist denn mal Männertag?
Die verbinden sich gegen uns.
Am 8. März ist Frauentag, wann ist Männertag? Ja, genau. Also so
oder wie der Vater von Rebecca gesagt hat, heul, heul beim Bachelor.
Ey, das erinnere ich gar nicht mehr. Aber über den Bachelor sprechen wir morgen. Ne?
Dann noch ganz schnell zum letzten Fuchsspiel, was es dann noch gab, während abends eine Party zugange war. Diesmal wurde Matthias Mangiapane ausgewählt, der, ich glaube, sie haben es Waldorfschach genannt, gegen den Fuchs gespielt hat.
Ich hätte gesagt, Kästchen legen.
Ja, es war irgendwie mit so Brettchen und Dingern.
Ja, also
ja.
Der Fuchs und Mangiapane mussten auf so einem großen Spielbrett eben mit Holzblättchen eben Vierecke legen. Und wenn man eins zugelegt hat, dann hat einem das gehört. Das Problem ist allerdings,
dass das schwierig ist.
Dass das schwierig ist. Also, dass man halt dem anderen auch immer so dann Möglichkeiten eröffnet hat. Und ich fand das Spiel aber 10 von 10. Super geniales Intelligenzspiel, super auch strategisches Spiel. Und Mangiapane hat es wirklich mit Bravour gelöst.
Ich fand es nur so 4 von 10. Ich bin leider auch bei 4 gewinnt nicht besonders gut.
Es ist auch völlig anders als 4 gewinnt.
Finde ich nicht. Du musst halt auch immer vorhersehen können, was der andere jetzt irgendwie für ein Spielzug macht. Und wenn du Pech hast, legst du dem auch eine gute Route.
Ich fand, weil wir es gerade gesehen haben, so ähnlich wie Mühle, weil wir das bei The Devil's Plan gesehen haben.
Ja, stimmt.
So fand ich es tatsächlich und fand ich richtig gut, hätte ich gern gespielt.
Ich habe früher als Kind immer alleine Mühle gespielt. Vielleicht kann ich es deswegen nicht so gut.
Gegen dich selbst so? Ja, so eigentlich ein gutes Training.
Ja. Matthias Mangiapane hat es auf jeden Fall geschafft, hat die 5000 Euro wieder reingeholt, die Paulina vorher quasi verloren hatte. Alle haben sich gefreut und damit waren die ersten 4 Folgen um.
Genau, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und natürlich auch gespannt, wie ihr dieses Format wahrgenommen habt.
Schreibt uns das doch gerne zum Beispiel auf Instagram, da heißen wir _trashcouple_. Wir sind inzwischen übrigens auch bei TikTok.
TikTok.
Und ansonsten auch per E-Mail erreichbar unter trashcouple@posteo.de.
Genau, ansonsten Glocke aktivieren. Nette Bewertung schreiben, 5 Sterne vergeben und natürlich morgen oder, wenn ihr möchtet, dann Tag Pause am Sonntag unsere reguläre Folge zu den Bachelors und Malo Falo hören. Und dann sage ich, ja, wir hören uns morgen.
Und ansonsten wieder nächste Woche.